Vielen Dank für, das sind sehr wertvolle Zeugnisse, sowas zu hören, wie das Wort Gottes in ganz unterschiedliche Lebenslagen und Situationen hineinspricht. Ich habe mich ja persönlich noch nicht sehr vorgestellt bei euch. Vielleicht sage ich am Anfang was, bevor ich am Ende mein Zeugnis sage. Im Anschluss an deine drei Zeugnisse, das zeigt euch so ein bisschen, was für ein Mensch ich teilweise bin. Mein Schulleiter lacht mich aus dafür. Er kann mit Hunden gar nichts anfangen. Wir hatten einen deutschen Schäferhund zu Hause. Den haben wir aus dem Tierheim irgendwann geholt. Den hatten wir 10 Jahre. Ich war für ihn der beste Kumpel. Ich war nicht das Alpha-Tier für ihn, das war eher meine Maria oder unser Sohn. Wenn die was gesagt haben, hat er die Ohren angelegt, hat das gemacht. Bei mir braucht das mehrere Anläufe, bis er es machte. Aber er wollte nur bei mir sein. Wir sind durch Feld und Wald gelaufen. Irgendwann vor 3 Jahren ungefähr wurde der Kerl ganz schnell irgendwie krank. Ich bin die Woche über in Bonn. Maria auf Ansage sagte, Ralf, irgendwie, der macht nichts mehr von sich, der liegt in seinem Bett, der will nicht mehr raus. Völlig ungewöhnlich. Naja, kurz und gut, irgendwann am Wochenende, als ich nach Hause kam, fuhr ich mit ihm zum Tierarzt. Die Tierärztin sieht ihn reinkommen, sagt, Junge, du hast abgebaut, irgendwas. Sie tastet den Bauch ab. Eine alterfahrene Tierärztin sagt, irgendeine Flüssigkeit ist im Bauch, ich weiß nicht was, wir müssen Ultraschall machen, um zu sehen, was das ist. Er kommt in den nächsten Raum, Ultraschall, die Tierärztin rasiert ihm so das Fell am Bauch ab und ich sage, es war November, bei uns im Hunsrück war schon Schnee, sagt Tyson, jetzt, es wird Winter, die rasieren, die hat das Fell ab. Ach, sagt die Tierärztin, keine Sorge, bis es richtig kalt wird, ist das wieder gewachsen. 10 Minuten später sagt sie mir, ich habe keine gute Nachricht für Sie, er hat einen großen Milztumor, der Tumor ist aufgebrochen, die Flüssigkeit im Bauch ist Blut, der ganze Bauch ist voller Blut, da kann man gar nichts mehr machen. Ich sage, ja, was und jetzt? Sagte, sofort einschläfern. Also ich fuhr ohne den Hund nach Hause. Ich hatte mir immer gesagt, wenn dieser Hund irgendwann einmal eingeschläfert werden muss, dann kann fahren, wer will, das werde nicht ich machen. Nun war ich es und fuhr ohne den Hund nach Hause. Ich bin in so ein Loch gefallen, dass ich dachte, ich kann mich montags krank schreiben lassen. Ich war fix und alle. Ich lief durch die Welt, ich habe kein Licht mehr gesehen. Aber ich dachte, ich kann mich nicht krank schreiben lassen. Heinrich. und was habe ich gemacht? Das, was ich dann immer mache, ich habe dieses Buch aufgeschlagen. Und jedes Mal, wenn ich in diesem Buch las, fiel das einfach wie von mir ab. Es war einfach weg. Ich konnte wieder funktionieren, ich konnte wieder denken, ich konnte wieder arbeiten. Also das ist ein Buch, das in verschiedensten Lebenslagen zu uns reden kann. Das hat Kraft. Wir wollen dort weitermachen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Wir waren gekommen durch 1500 Jahre Kirchengeschichte bis so ins Jahr 1520 ungefähr in der Schweiz. Wir hatten gesehen, in Deutschland war Martin Luther der führende Reformator. 1517 beginnt er mit dem Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg. Das leitet so die Reformation europaweit ein. In der Schweiz ist es Ulrich Zwingli, den wir auf diesem Bild sehen, der führende Reformator wohl war. Ich sagte gestern schon, dieses Bild, was man noch heute in Zürich an der Limmat sehen kann, zeigt eben Zwingli zum einen mit der Bibel im Arm, aber zum anderen hat er auch ein Schwert. Und ich sehe sofort, das kann kein Täufer sein. Ja. Die Bibel im Arm, jawohl, aber das Schwert, es kann unmöglich ein Täufer sein. Und tatsächlich ist Huldrych Zwingli dann auch 1531 in der Schlacht bei Kappel im Krieg gestorben. Er war dort Lazarettseelsorger meines Wissens, ist im Krieg letzten Endes umgekommen. Huldrych Zwingli war der Mann, der die Reformation in der Schweiz eingeführt und durchgeführt hat. Johannes Calvin ist ein bisschen später, ja, der kommt so 10 Jahre mindestens später. Wir hatten gestern schon gesagt, Huldrych Zwingli war römisch-katholischer Priester. Wie fast alle vorher römisch-katholisch waren, wie ja auch Martin Luther römisch-katholisch war, ja, es gab noch nichts anderes vor der Reformation. Und er hat dort in Maria Einsiedeln, kann man heute noch sehen, seinen Dienst ausgeübt und hat dann irgendwann so um 1517, 18 begonnen, das Neue Testament noch mal ganz konsequent zu lesen. Und dann hat er gemerkt, Er kann die Lehre seiner Kirche so nicht mehr lehren. Und Zwingli war konsequent. Er wurde dann nach Zürich versetzt, zum Großmünster. Und als er zum Großmünster nach Zürich kam, dann hat er sofort begonnen, fortlaufend aus der Bibel zu predigen. Er hat sich also nicht an die vorgeschriebenen Perikopen gehalten. Die römisch-katholische Kirche hat ja, ähnlich wie das teilweise die evangelische Kirche in Deutschland noch hat, vorgeschriebene Texte für den jeweiligen Sonntag im Kirchenjahr. Daran hat sich Zwingli nicht mehr gehalten. Er hat fortlaufend aus dem Neuen Testament gepredigt. Und das hat was gemacht mit den Zuhörern. 1518, 19 hat er damit begonnen. 1522 in der Fastenzeit. Die Fastenzeit, damals sind die Menschen eben noch nahezu alle römisch-katholisch. Die römisch-katholische Kirche hat ziemlich genaue Vorschriften für diese Fastenzeit. Unter anderem darf kein Fleisch gegessen werden in dieser Zeit. Zwingli ist an einem Abend zu Besuch bei dem Drucker Froschauer in Zürich. Froschauer ist eine der Druckoffizinen in Zürich. Froschauer hat unter anderem auch Bibeln herausgegeben, die sogenannte Froschauer Bibel. Später ist die Zürcher Bibel daraus geworden. Und an diesem Abend gab es ein Wurstessen beim Drucker Froschauer. Völlig gegen die römisch-katholischen Ritus. Ja? Das war ein Affront gegen den römischen Katholizismus. Zwingli war dabei und Zwingli hat das nicht unterbunden. Zwingli selbst, so sagen die Quellen, hat nicht mitgegessen, aber er war dabei und hat das alles ganz ruhig geschehen lassen. Das sagt schon etwas über ihn aus. Das ist 1522. Und unter den Zuhörern Zwinglis bei seinen Predigten ist dieser junge Mann Konrad Grebel natürlich wird das nicht wirklich sein Gesicht, sein Konterfei gewesen sein. Man hat versucht, das irgendwie nachzustellen, einfach damit wir vorstellen, wie könnte ein Mann seines Standes zum Beispiel gekleidet gewesen sein. Und schon an dem Bild sieht man, Grebel war kein armer Mann. Er entstammte einer Patrizierfamilie. Er hatte das Vorrecht, wiederum zur Schule gehen zu können, eine Lateinschule besuchen zu dürfen. Und er war begabt, er durfte studieren. Er hat dann zunächst an der Universität in Basel studiert. Dann ist er von Basel nach Wien gegangen, hat dort 2 Jahre studiert. Und dann ist er von Wien nach Paris gegangen und hat in Paris 3 Jahre studiert. All das hat sein Vater über Stipendien finanziert. Der Vater hat ein königliches Stipendium für seinen Sohn erwirkt. So konnte der Sohn studieren und andere haben bezahlt. Und dann war eigentlich am Ende angedacht, dass Konrad von Paris zurückkommt und in Pisa seine Studien abschließt. Er hatte schon ein päpstliches Stipendium, also das ist alles noch gut römisch-katholisch, ein päpstliches Stipendium in Aussicht, um in Pisa Universität seine Studien abzuschließen. Dazu kam es aber nicht. Zum einen wurde Konrad Grebel krank und zum anderen hat er während seiner Studienjahre einen sehr, sehr lockeren Wandel gelebt. Also er war kein bekehrter Christ, hat auch nicht so gelebt. Das bekam sein Vater irgendwann raus, wie Konrad während seiner Studienjahre besonders in Paris gelebt hat. Und der Vater sagte, jetzt ist Schluss. Ich werde dir keine Studien mehr finanzieren, du bleibst jetzt hier zu Hause. Konrad ist also in Zürich und kommt dort in Kontakt mit Zwingli. Er ist in diesem Bibellesekreis von Zwingli, wo sie gemeinsam die Bibel lesen. Konrad Grebel ist dabei, Felix Manz ist dabei. Und die Quellen zeigen uns, Konrad Grebel war eigentlich der Meister in Griechisch. Konrad Grebel hat zum Beispiel später neutestamentliche Lesungen in Griechisch gemacht. Und Felix Manz war der Spezialist für Hebräisch. Er war eher im Alten Testament unterwegs. Und Grebel bezeugt, dass Zwingli ihn 1522 zum lebendigen Glauben geführt hat. Zwingli war ein Werkzeug, das Gott gebraucht hat, um Konrad Grebel zum lebendigen Glauben zu führen. Das muss man eben auch sehen. Ja? Wir verteufeln nicht die andere Seite. Aber wir zeigen auf, wie die Entwicklung weiter war. 1522 kommt Konrad Grebel zum lebendigen Glauben. Und er hat von seinem Lehrmeister Zwingli gelernt, dass sein Glaube auf diesem Buch fußen muss. Und er liest dieses Buch ganz intensiv, und nochmal das Neue Testament auf Griechisch. Ich bin in Raunen in einer russlanddeutschen Mennonitengemeinde und Ganz am Anfang ist mir irgendwann dieser Spruch begegnet, je gelehrter, je verkehrter. Ich kann verstehen, was diesen Spruch manchmal verursacht. Aber in der Gemeinde ist das nicht unser Wahlspruch. Ja? Ich muss nicht gebildet sein, um Christ zu sein. Aber Bildung ist auch kein Hindernis. Alle diese jungen Männer, die wir jetzt betrachten werden, werden ihr sehen, waren extrem gebildet. Sie waren Akademiker. Das hat nicht daran gehindert, dass Gott sie für sein Reich gebrauchen konnte. Er liest das Neue Testament und ja, nee, so weit gehen wir jetzt noch nicht. Wir gehen nochmal zurück. Über dem Lesen des Neuen Testamentes kommen ihm erste Fragen an den Kurs von Zwingli. Zum Beispiel hat Zwingli noch den Gottesdienst in Formen durchgeführt, wie ihn die römisch-katholische Kirche gemacht hat, die Messe. Er hat teilweise das Abendmahl noch so ausgeteilt, wie es der römisch-katholische Ritus vorsah. Und Grebel sagt nun, warum machen wir das? Im Neuen Testament steht das so. Wieso bekommt bei uns das Kirchenmitglied keinen Wein? So ist es in der römisch-katholischen Kirche bis heute. Nur der Priester trinkt den Wein. Wieso legt der Priester dem Kommunikanten die Oblate in den Mund und er macht das nicht selbst? Und wieso ist es überhaupt eine Oblate und wieso ist es nicht Brot? Also wir merken schon am Anfang, Grebel ist jemand, der die Schrift sehr, sehr wörtlich nimmt. Und Grebel wohnte dann zu dieser Zeit wieder in Zürich. Man kann heute noch diese Tafel sehen an dem Haus am Neumarkt 5. Wenn man dort durchgeht, dann sieht man in einem Haus diese Tafel. In diesem Haus wohnte 1508 bis 1514. Dann war er weg zu seinen Studien und dann kam er zurück. Und 1520 bis 1525 Konrad Grebel, der zusammen mit Felix Manns das Täufertum begründete. Das kann man zu Recht sagen. Konrad Grebel ist sicherlich die zentrale Gründerfigur. Also er hat Fragen an Zwingli, die hat er, die hat Felix Manns, die haben andere, die mit Zwingli zusammen die Bibel lesen. Und Zwingli sagt, okay, ich kann eure Fragen verstehen. Lasst uns über diese Fragen diskutieren. Aber Zwingli, das haben wir von gestern noch mitgenommen, ist völlig in diesem Corpus Christianum verhaftet. Zwingli kann nicht einfach in seiner Kirche eine Entscheidung treffen. Er sagt, das muss der Stadtrat wissen, da müssen wir den Stadtrat dazu holen und der Stadtrat muss zustimmen. Und das machen sie dann. Im Januar 1523 kommt es zu einer sogenannten ersten Züricher Disputation, in der entschieden werden soll, soll in Zürich weiterhin römisch-katholischer Ritus gelten oder soll in Zürich die Reformation nach dem Vorsitz Zwinglis eingeführt werden. Die Frage wird sehr kontrovers erörtert und am Ende stimmt der Stadtrat ab und der Stadtrat entscheidet, dass in Zürich die Reformation durch Zwingli eingeführt wird. Und damit ist Zürich reformatorisch geworden. Jetzt wird Zürich evangelisch. Ein Beschluss des Stadtrates. Jetzt ist der römisch-katholische Ritus abgeschafft. Wie viel davon in den Herzen der Menschen angekommen, das ist nochmal eine andere Frage, ja? Aber ab diesem Zeitpunkt ist Zürich evangelisch. Und dann kommt eben Konrad und kommen seine Freunde mit den Fragen, ja, Meister Zwingli, wenn wir jetzt evangelisch sind, dann sollten wir tun, was dieses Buch sagt. Warum zögerst du noch? Warum eben feiern wir die Eucharistie? Und warum taufen wir Säuglinge? Und Zwingli sagt, ich kann euch auch darin verstehen, eure Fragen sind berechtigt, lasst uns mal eine Disputation einrufen. Und es kommt zur zweiten Züricher Disputation im Oktober desselben Jahres, Oktober 1523, die zweite Züricher Disputation wiederum unter Anwesenheit des Stadtrates. Und es werden jetzt Detailfragen verhandelt, die Abschaffung der Messe im Detail oder der Bilder. Jeder, der in der römisch-katholischen Kirche war, weiß, dort gibt es jede Menge solche Statuen, Bilder. Die gab es auch im Großmünster in Zürich, in der Kirche, in der Zwingli gedient hat. Und der Stadtrat entscheidet wiederum, dass die Messe abgeschafft wird. Und der Stadtrat entscheidet, dass auch die Bilder entfernt werden sollen. Und wenn man heute das Großmünster in Zürich besucht, wenn ihr da hingeht und mal durch das Gebäude geht an einem Tag, wo kein Gottesdienst ist, und ihr das Gebäude, dann sieht man an vielen Stellen, so an Säulen wie hier oder manchmal an den Wänden eine Stelle, da sind noch Teile von etwas, was rausgebrochen wurde. Du siehst, hier war was, das hat man gewaltsam rausgebrochen. Das ist damals passiert, als man die Kirche von den Bildern gereinigt hat. Das geschieht also 1523. Im Oktober 1523 ist Zwingli mit Konrad Grebel und Felix Manz und den anderen noch relativ einvernehmlich unterwegs. Sie merken, er ist offen für Fragen. Er bemüht sich darum, dass diese Fragen geklärt werden. Aber das bleibt nicht so. Auf der zweiten Zürcher Disputation schon steht ein Pfarrer der Kirche in Höng, ganz nah bei Zürich auf, namens Simon Stumpf, und er sagt zu allen Versammelten, er sagt besonders zu Ulrich Zwingli: Meister Ulrich, ihr habt das nicht Gewalt, meinen Herren das Urteil in die Hand zu geben. Das Urteil ist schon gesprochen, der Geist Gottes urteilt. Also in unser Deutsch übersetzt, er sagt zu Zwingli: Es steht nicht in deiner Macht, den Stadtrat über Gemeindeangelegenheiten entscheiden zu lassen. Das Urteil ist längst gefällt, das muss der Geist Gottes beurteilen und nicht der Stadtrat. Und das ist ein ziemlicher Angriff gegen Zwingli, vor allem. Und das hat in der Folgezeit weiter gegärt. Wir sehen, dass schon im Dezember 1523 Konrad Grebel in Briefen an einen Verwandten namens Wadian, der damals im St. Gallen als Reformator unterwegs war, dass er dort einige Anschuldigungen gegen Zwingli vorbringt in seinen Briefen. Es sind ungefähr 70 der Briefe von Konrad Grebel überliefert, kann man heute noch lesen. Und in diesen Briefen ist Grebel am Anfang voll des Lobes für Zwingli. Er hat ihn zum Glauben geführt, er ist begeistert von seinem Meister. Und im Dezember 1523 merkt man, dass ziemlich entschiedene Kritik an Zwingli aufkommt. Irgendwie sind die beiden nicht mehr so ganz eins. Dann kommen wir ins Jahr 1524. Im Jahr 1524 hat dieser Kreis um Konrad Grebel, und Konrad Grebel ist sicherlich der Anführer des Kreises, mitbekommen, dass es da einen Mann namens Thomas Müntzer gab. Thomas Müntzer, der zu dieser Zeit sehr von Martin Luther inspiriert war, der ein Nachfolger Martin Luthers war, ein Reformator, der aber auch ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen ist. Und der Kreis um Grebel bekommt davon Nachricht und sie schreiben nun einen Brief an Thomas Müntzer. Und dieser Brief, er ist uns erhalten geblieben, den kann man heute noch nachlesen. Wir wissen nicht, ob Thomas Müntzer den Brief jemals erhalten hat, aber eine Abschrift davon ist erhalten. 5. September 1524. Und in diesem Brief steht dann, jetzt hier im Originaltext, ich übertrage das gleich in unser Deutsch: In der gleichen Verirrung sind auch wir gewesen. Solange wir nur Zuhörer und Leser der evangelischen Prediger waren. Und ihr evangelischer Prediger war Zwingli. Ist ganz klar, wen Sie damit meinen. Also Grebel schreibt hier: In solcher Verirrung, geistlicher Verirrung, sind auch wir gewesen, solange wir nur Zuhörer und Leser der evangelischen Prediger waren, welche an diesem allen schuld sind, aus Verdienst unserer Sünden. Nachdem wir aber die Schrift zur Hand genommen haben, und das ist dieser Satz, den ich dann zum Motto für heute Abend gewählt habe, also das ist jetzt ein Satz, der den Täufern entstammt. Nachdem wir aber die Schrift zur Hand genommen haben, sind wir etwas besser belehrt worden, schreibt Müntzer in seinem Brief. Das heißt, das Lesen der Schrift hat diese Männer auf ihren Kurs geführt. Sie haben gesagt, vorher haben wir gehört, was lehren die Prediger. Und dann sind wir ihnen gefolgt. Und als wir begonnen haben, die Schrift gemeinsam zu lesen, dann hat sich unser Kurs ziemlich geändert. Deshalb das Thema für heute Abend, deshalb das Zeugnis und deshalb nachher vielleicht noch ein Zeugnis von mir. Und das hat Konsequenzen, sehr, sehr schnell. Heute ist dieser 21. Januar, vor genau 500 Jahren, das ist das Jubiläum, versammeln sich nun im Haus der Mutter von Felix Manz. Felix Manz war Bürger von Zürich. Felix Manz war unehelicher Sohn eines römisch-katholischen Domherren, eines Geistlichen, der ja nicht heiraten durfte und eigentlich auch keine Kinder hätte haben können. Aber er hatte eben diesen Sohn. Im Haus der Mutter von Felix und Felix Manz treffen diese jungen Leute sich. Und sie fangen an zu beten an diesem 21. Januar. Und dann berichtet eine alte Chronik der hutterischen Brüder, die man dann auch heute noch nachlesen kann. Jetzt muss ich schauen, ob ich das jetzt gerade hier auf die Schnelle finde. Ja. Einen Tag vorher hat der Rat beschlossen, es war wieder zu einer Sitzung gekommen, in dem über die Tauffrage diskutiert wurde. Ist die Säuglingstaufe richtig oder wollen wir die Glaubenstaufe üben? Und der Rat entscheidet, die Säuglingstaufe wird beibehalten. Und er entscheidet, wer binnen 8 Tagen seinen Säugling nicht zur Taufe bringt, wird unseres Stadtgebietes verwiesen. Der muss die Stadt verlassen. Immer wieder dasselbe Bild. Pack dein Bündel und geh. Das ist noch die mildeste der Formen. Danach kann Gefängnis kommen oder auch Hinrichtung. Und dieser Erlass wird am 20. Januar den Brüdern um Grebel mitgeteilt. Die Säuglingstaufe besteht weiterhin. Die Säuglingstaufe muss von den Mitgliedern der Kirche akzeptiert werden. Und dann kommen nun am 21. Januar diese Brüder zusammen. Und dann heißt es in dieser alten Chronik, die Gruppe kam zusammen, um darüber zu beraten, wie man sich am besten gegen das letzte Mandat des Rates wehren könnte. Die Angst begann und kam auf sie, sodass sie in ihrem Herzen bedrängt wurden. Darauf knieten sie nieder und riefen Gott an, dass er ihnen wolle geben, zu tun seinen göttlichen Willen. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Nach dem Gebet trat Georg Blaurock, ein ehemaliger Priester aus dem Schweizer Kanton Graubünden, vor Konrad Grebel hin, den die Gruppe als ihren Führer anerkannte, und bat um die Taufe. Blaurock kniete vor Grebel hin und wurde sofort getauft. Und danach tauft Blaurock die übrigen Anwesenden im Raum. Damit sind die ersten Taufen vollzogen. Und damit haben wir, was wir Täufer nennen, was ihre Gegner Wiedertäufer nannten. Denn für die Gegner war das eine Wiedertaufe. Und weil sie ihre ursprüngliche Taufe verworfen haben, hat man ein altes Edikt aus der Zeit der frühen römischen Kaiser ausgegraben, das die Wiedertaufe unter Todesandrohung stellt. Im Deutschen nennen wir sie Täufer. Morgen Abend werden wir dazu kommen, das entsprechende englische Wort wäre eigentlich Baptists. Aber Baptists, der Begriff ist für eine ganz andere Gruppe reserviert, sodass die Amerikaner und Engländer von den Anabaptists reden, wenn wir Täufer sagen. Für Amerikaner sind die Täufer Anabaptists. Warum, erfahren wir morgen. Jetzt ist die Geburtsstunde der modernen Freikirchen. Alles, was heute Freikirche ist, und morgen Abend werden wir ein bisschen was dazu sagen, das ist jetzt irgendwann sehr, sehr breit gefächert worden. Ja. Irgendwo kommen wir daraufhin zurück. Ich sah vor kurzem ein Video eines amerikanischen Professors, der sitzt in Zürich im Großmünster. Das kann man ja besichtigen, sitzt dort in der Bank und seine Frau hält das Handy mit der Kamera und er sagt dann an alle meine baptistischen Brüder und Schwestern, das hier ist der Ort, wo unsere Bewegung begonnen hat. Er sitzt im Großmünster in Zürich. Sagt, hier hat alles angefangen. Ohne den Mut dieser Männer und Frauen wären wir nicht da gewesen. Das hat sich am 21. Januar 1525 in Zürich im Haus der Mutter von Felix Manz ereignet. Ganz schnell danach hat das Wellen geschlagen. Also Felix Manz war ein Evangelist von seiner Begabung her. Und Felix Manz hat sofort begonnen, in Zürich, in den umliegenden Orten, in Zollikon, liegt ganz nah bei Zürich, die sind einfach auf den Marktplatz gegangen und haben angefangen zu predigen. Menschen kamen zum Glauben, sie wurden sofort getauft. Damals haben sie fast immer durch Übergießen getauft. Die Untertauchstaufe ist noch nicht da. Felix Manz ist, was die Evangelisation anbelangt, der Hauptagitator. Das ist der Mann, der öffentlich rausgeht. Konrad Grebel ist eher unterwegs und lehrt und predigt. Und Felix Manz wird verwarnt, wird dann verhaftet, kann aus dem Gefängnis fliehen, flieht an einen anderen Ort, wird dort wieder aufgegriffen, ins Gefängnis geworfen, wird zurückgestellt nach Zürich. Und irgendwann hat man ihn in Zürich 1527 und ihm wird das Todesurteil gemacht. Und das wird dann vollstreckt unter der Zustimmung von Ulrich Zwingli. Denn es ist die Stadt, in der Zwingli der Reformator ist. Er wusste nicht davon, er hat es gut geheißen. Man kann den Bericht nachlesen und das ist eine Darstellung davon. Also in der Limmat, das ist der Fluss, der mitten durch Zürich führt, wurde Felix Manz gebunden. Er wurde gebunden, ja. Dann hat man seine Hände und Füße geknebelt, ihm noch einen Stock dazwischen gemacht, die Hände über die Füße, damit er sich nun gar nicht mehr bewegen konnte. Und dann wurde er mit dem Boot mitten auf den Fluss und dort ins Wasser geworfen. Und so wurde er ertränkt. Ich habe in meinen Studienzeiten jede Menge Bücher zur Kirchengeschichte gelesen. Und sowas kam da nirgendwo vor. Da war Luther, da war Calvin, die wurden alle sehr erwähnt. Sowas kam da nicht vor. Und hier sieht man eine Tafel, wenn man heute nach Zürich fährt, an die Limmat. Und dann siehst du an einem Ufer diese Tafel hier. Hier wurden mitten in der Limmat von einer Fischerplattform aus, Felix Manz und fünf weitere Täufer in der Reformationszeit zwischen 1527 und 1530 ertränkt. Diese Tafel wurde, 2003 oder 2004 angebracht. 2003 oder 2004 erst. So lange brauchte das. Bis dahin hat kein Mensch dir gesagt, wo das stattfand. Ich war bei dieser Feier selbst dabei, als diese Tafel angebracht wurde. Damals hatte die reformierte Kirche von Zürich, ich dachte, es sei 2003 gewesen, aber es mag 2004 gewesen sein, Nachfahren der Mennoniten aus aller Welt nach Zürich eingeladen. Und sie haben einen Gottesdienst veranstaltet, um sich zu entschuldigen bei den heutigen Mennoniten für das Unrecht, das ihre Vorväter den Täufern angetan haben. Das war ein hochinteressantes Fest. Ein feierlicher Gottesdienst, in dem der vom Amt her gesehen Nachfolger Zwinglis, der heutige Leutpriester am Großmünster in Zürich, eine Predigt gehalten hat und um Vergebung gebeten für das Unrecht, das seine Vorfahren den Vorfahren der Mennoniten angetan haben. Aus aller Welt waren Mennoniten eingeladen, aus Amerika, aus Südamerika, aus Europa, aus Deutschland, Amische, alles, was es so gibt, war eingeladen, war hochinteressant. Und dann sind wir an einem Tag nachmittags an die Zürich gemeinsam, an die Limmat gegangen und dort wurde diese Tafel angebracht und enthüllt. Seitdem gibt es die erst. Vorher hat kein Mensch gesehen, was dort stattfand. Ein weiterer Name, ich sagte am Sonntag in der Predigt, das Ganze wird anschaulich, wenn man es an einzelnen Biografien festmachen kann, an einfachen Menschen. Ein weiterer Name ist Michael Sattler. Michael Sattler ist 1490 geboren in Süddeutschland und ihr merkt, die Todesdaten liegen alle so ziemlich nah beieinander. Felix Manz, 1527, Michael Sattler, 1527 und beide sind keines natürlichen Todes gestorben. Michael Sattler war Prior im Kloster in St. Peter im Schwarzwald. So sieht diese Klosterkirche heute aus. Das kann man heute noch besichtigen, ja, das Kloster. Ich war im letzten Sommer mit meiner Maria mal dort, habe mir das angeschaut. Dort war er Klosterprior, im Vorsteher eines Klosters. Das heißt, Michael Sattler hätte sein Schäfchen im Trockenen gehabt. Der Mann hätte in Ruhe bis zu seinem Heimgang dort im Klosterdienst, er war völlig versorgt. Aber Michael Sattler beginnt, das Neue Testament zu lesen. Und im Neuen Testament kommen ihm Zweifel an der Lehre der römisch-katholischen Kirche und an der Lehre seines Ordens und an seiner Mönchspraxis. Und Michael Sattler entschließt sich, das Kloster zu verlassen. Er gibt sein Amt als Klosterprior auf, verlässt das Kloster und damit alle Sicherheit. Er lässt alle Sicherheit hinter sich. Er, wie die meisten anderen, haben von diesem Tag an ein Wanderleben, eine unsichere Existenz. Das ist ein Bild wiederum. Natürlich wissen wir nicht, wie sein Gesicht aussah, aber das zeigt so ungefähr, nun über die Kleidung eines Klosterpriors. Er hat eine angesehene, gesicherte Stellung. Und die hat er aufgegeben, um seines Glaubens willen. Das hier ist ein Bild eines amerikanischen Künstlers, das Michael Sattler als Täufer zeigt. Ja? Nichts mehr von der schönen Robe, einfache Kleidung. Und er muss sich teilweise verstecken, ist teilweise in den Wäldern unterwegs, wie viele der Täufer. Aber er predigt das Evangelium Jesu. Er versucht, Menschen zum Glauben zu führen. Michael Sattler zieht dann auch durch verschiedene Orte. Sein Weg hat viele Stationen, bis er irgendwann in Süddeutschland aufgegriffen wird mit seiner Frau und zunächst mal verhaftet wird. Und dann wird Michael Sattler verhört. Er wird verhört und in diesem Verhör macht man ihm mehrere Vorwürfe. Zum Ersten wird ihm vorgeworfen, er sei des Ungehorsams gegenüber den kaiserlichen Mandaten schuldig. Das bestreitet Sattler. Er behauptet, die Mandate verlangen nur den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und das hat er gehalten. Der zweite Vorwurf, den man ihm gemacht hat, er leugnet die reale Gegenwart Christi im Sakrament. Es bedeutet, im römisch-katholischen Abendmahl in der Eucharistie wird gelehrt, dass Leib und Blut Christi leibhaftig gegenwärtig sind. Macht ihm den Vorwurf, das hast du geleugnet. Und das gibt er zu. Er sagt, jawohl, das leugne ich. Der dritte Vorwurf war, er lehre, dass die Kindertaufe nicht zur Seligkeit führe. Und Sattler sagt, jawohl, das lehre ich. Der vierte Vorwurf, er verwerfe das Sakrament der letzten Ölung. Alles römisch-katholische Dogmen. Und Sattler sagt, er verwirft nicht das Öl, von dem zum Beispiel in Jakobus 5 die Rede ist. Das akzeptiert er. Aber dass es des Papstes Öl sei, das leugnet er. Als fünftes wird ihm vorgeworfen, er verachte und schmähe die Mutter Gottes und die Heiligen. Diese Anklage hat er bestritten. Er hat seine Ansicht vertreten, dass Maria nicht die Mittlerin sei und dass die Heiligen nach der Schrift alle Gläubigen und alle Christen seien. Und nicht nur eine kleine Gruppe, die man für heilig erklärt hat. Dann wird ihm vorgeworfen, er lehre, dass man vor der Obrigkeit nicht schwören solle. Und das gibt er zu. Er sagt, jawohl, das lehre ich so. Ein Christ soll nicht schwören, keinen Eid tun. Und schließlich wird ihm vorgeworfen, er setze eine neue Form des Abendmahls ein, bei der man Brot und Wein von einem Teller esse. Die Antwort hierauf ist uns nicht überliefert, aber im Prinzip tut er nur das, was auch Zwingli getan hat. Ja? Er hätte dem wahrscheinlich zugestimmt. Der achte Vorwurf gegen ihn, er habe seinen katholischen Orden verlassen und geheiratet. Daraufhin behauptet er, dass das sein Recht sei, denn das Neue Testament verdamme die erzwungene Ehelosigkeit. Und schließlich als neuntes wirft man ihm vor, dass er lehre, dass die Christen nicht gegen die Türken kämpfen sollten. Ihr wisst, damals waren die Osmanen dabei, das Abendland fast zu erobern. Die Osmanen standen vor Wien mit ihrer Armee und wurden im letzten Moment aufgehalten. Und Sattler antwortet dann, dass wenn er die Wahl hätte und der Krieg überhaupt recht wäre, er lieber auf Seiten der Türken kämpfen würde. Er sagte, dass die Christen überhaupt niemanden das Leben nehmen, sondern Gott um ihren Schutz anrufen sollten. Während die, die sich Christen nennten und andere Menschen töteten, Türken nach dem Geist seien. Also er sagt, ihr seid schlimmer als Türken. Und das war zu viel. Dieses letzte Statement, das war definitiv zu viel. Der Gerichtssekretär schrie dann, wenn sich kein Henker findet, dann werde ich dein Henker sein. Das ist das Einzige, was dir noch zusteht, ein Henker. Und ja, das Urteil über ihn stand wahrscheinlich schon vorher fest. Michael Sattler wurde auf ganz grausame Weise hingerichtet. Ja. Man kann das heute noch nachlesen in den Akten, wie das Urteil genau lautete. Er wurde auf einen Wagen geschmiedet und auf diesem Wagen wurde er zum Hinrichtungsplatz geführt, wo er verbrannt wurde. Als man ihn auf den Magen geschmiedet hatte, hat man ihm die Zunge abgeschnitten. damit er nicht mehr predigen konnte. Das hat man öfters gemacht mit den Täufern, weil manche von ihnen bis zu ihrem Tod auf dem Scheiterhaufen noch gepredigt haben. Man hat ihm die Zunge rausgeschnitten, damit er nicht mehr verständlich reden kann. Dann bekam der Henker den Auftrag, ihm mit einer glühenden Zange zweimal das Fleisch zu reißen, Stücke Fleisch aus seinem Leib herauszureißen. Und auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte dasselbe noch fünfmal zu tun. Mit einer glühenden Zange Stücke aus dem Fleisch rausreißen. Und dann schließlich ist er am Marterpfahl verbrannt worden. Seine Frau, das hatte ich am Sonntag, denke ich, in der Predigt erwähnt, seine Frau war auch gefangen genommen worden. Und sie bekam Besuch von der Gräfin von Zollernhechingen, die sie in ihrer Zelle aufsuchte und sagte, ich will dir helfen. Und Margareta Sattler sagte, wenn du mir helfen willst, tu etwas, dass mein Mann nicht hingerichtet wird. Und ihre Antwort war, das ist zu spät. Die Hinrichtung wird schon stattfinden. Ich kann für ihn nichts mehr tun, aber ich will dir helfen. Und dann fragt Margareta Sattler, warum willst du mir helfen? Die Gräfin sagt, ich kann dafür sorgen, dass du aus dieser Zelle freikommst, dass du nicht hingerichtet wirst. Ich bin sogar bereit, dich in meinem Haushalt aufzunehmen. Du kannst mit in unserem Haus wohnen. Ich werde dich bei mir anstellen. Und Margareta Sattler fragt, warum machst du das? Und ihre Antwort ist, ich weiß, was es bedeutet, wenn eine Ehefrau nur um ihres Ehemannes willen diesen Weg gehen muss und Nachteile in Kauf nehmen muss. Offensichtlich hatte die Gräfin keine sehr glückliche Ehe. Und die Antwort von Margareta Sattler war, ich folge nicht meinem Ehemann, ich folge nicht meinem Glauben um meines Ehemannes willen, ich folge meinem Ehemann um meines Glaubens willen. Und sie blieb standhaft. Einige Tage später wurde sie im Fluss ertränkt. Das ist die Gedenktafel, die man auf einem Gedenkstein besichtigen kann. Das ist der Stein in Rottenburg oder in Horb im Neckar. Ich bin im Moment nicht sicher, an welchem Ort er genau steht. Und auch dieser Stein steht noch gar nicht sehr, sehr lange. Den kann man besichtigen. Vorne drauf auf dem Stein steht eben 1527, Michael und Margareta Sattler starben für ihren Glauben. Und wenn man dann die Rückseite des Steines anschaut, dann ist da diese Platte mit der Inschrift, der Täufer Michael Sattler wurde am 20. Mai 1527 nach schweren Folterungen hier am Galgenbuckel durch Verbrennen hingerichtet. Er starb als aufrechter Zeuge Jesu Christi. Seine Frau Margareta und andere Gemeindemitglieder wurden ertränkt und verbrannt. Sie traten ein für die Taufe derer, die Christus nachfolgen wollen, für eine unabhängige Gemeinde der Glaubenden, für die Friedensbotschaft der Bergpredigt. Michael Sattlers letzte Worte bei der Urteilsverkündigung: Ich bin nicht gesandt, über das Wort Gottes zu rechten. Wir sind gesandt, davon zu zeugen. Deshalb werden wir uns unter kein anderes Recht begeben. So wie wir uns aber dem Gericht nicht entziehen können, sind wir bereit, um des Wortes Gottes willen zu leiden, was uns zu leiden auferlegt ist. Das kann man heute, du kannst dahin fahren, an einer Bundesstraße steht dieser Gedenkstein. Du kannst das nachlesen. Hochinteressant. Michael Sattler war der Hauptverfasser der sogenannten Schleitheimer Artikel im ursprünglichen Text Brüderliche Vereinigung etlicher Kinder Gottes. Sieben Artikel betreffend, Robert hat die am Montag in unserer Bibelseminar Bonn-Andacht kurz vorgestellt. Sieben Artikel, eines der frühesten Glaubensbekenntnisse der Täufer, 1527. Der erste Artikel handelt von der Taufe und natürlich ist eine Glaubenstaufe, die gefordert wird. Der zweite Artikel vom Bann, Matthäus 18, also von Gemeindezucht. Und das war die Frage, die die Täufer von den Großkirchen unterschieden hat. Es war die Frage, Amerikaner sagen, the delineation of the church. Wo fängt Gemeinde an und wo hört Gemeinde auf? Das ist eigentlich die zentrale Frage, die die beiden unterscheidet. Wo fängt Gemeinde an und wo hört Gemeinde auf? Die Großkirche hat alle im Boot. Jeden, der als Säugling getauft ist, der ist dabei. Und die Täufer und ihre Nachfolger sagen, Gemeinde beginnt, wenn du eine Bekehrung und Wiedergeburt zu Jesus Christus erlebt hast. Das sind die Menschen, die zur Gemeinde hinzugetan werden. Und sie kann durch Gemeindezucht beendet werden. Deshalb dieser Artikel vom Bann, drittens vom Brotbrechen, das Abendmahl, viertens von der Absonderung, dass die Christen sich von Gräueln und anderen Dingen absondern. Heiligung hat damit zu tun. Fünftens von den Hirten, von denen, das, wir werden das heute Pastoren nennen, ist im Grunde das lateinische Wort für Hirte, in dem sogar gesagt wird, dass sie von der Gemeinde versorgt werden sollen. Der sechste Punkt vom Schwert, in dem gesagt wird, dass ein Christ nicht das Schwert tragen, keinen Kriegsdienst leisten darf. Bis zum heutigen Tag ist das der zentrale Punkt, der die Mennoniten zum Beispiel von den Baptisten unterscheidet. Und schließlich der siebte und letzte Punkt vom Eid, dass ein Christ eben nicht schwören soll, sondern sinngemäß, dein Ja ist ein Ja, dein Nein ist ein Nein. Man soll sich auf dein Wort verlassen können. Du musst das nicht nur separat. Das sind diese sieben Schleitheim-Artikel, die Michael Sattler im Wesentlichen verfasst hat. Ein weiterer Täufer, Balthasar Hubmaier. Ihr merkt, er ist etwas früher geboren, 1480, aber auch 1528. Auch er ist gewaltsamen Todes gestorben, auch er ist ganz natürlichen Todes gestorben. Balthasar Hubmaier ist eine schillernde Gestalt unter den Täufern. Die Mennoniten möchten ihn nicht so sehr in ihren Reihen haben. Es gibt sogar mennonitische Forscher, die Hubmaier nicht als Täufer bezeichnen. Allerdings, da muss man dem Ganzen schon ziemlich Gewalt antun. Die Baptisten hinwieder, vor allem die südlichen Baptisten in den USA, für sie ist er der Vorzeige-Anabaptist. Wir werden auch gleich sehen, warum. Balthasar Hubmaier war ein extrem begabter Mann, der eigentlich aus einfachen Verhältnissen kam. Er hat studiert, unter anderem an der Universität Ingolstadt unter Johann Eck. Johann Eck war der Mann, der mit Luther mal disputiert hat. Und Johann Eck lobt ihn in den höchsten Tönen, als er noch römischer Katholik ist. Hubmaier war ein angesehener Katholik, sehr begabt. Er hat studiert, er ist promoviert, er war Doktor der Theologie und kam dann irgendwann nach mehreren anderen Stationen nach Regensburg. Ich denke, ich habe euch das Bild noch nicht gezeigt wahrscheinlich, oder hatten wir das Bild schon mal? Das Bild ist ein Stich aus der damaligen Zeit, also nicht irgendwie später nach, aus der damaligen Zeit, zeigt die Kapelle zur schönen Maria in Regensburg. Dort war Balthasar Hubmaier als römisch-katholischer Priester hinversetzt worden. Noch ist er römischer Katholik. An dieser Stelle stand aber ursprünglich nicht das, sondern eine jüdische Synagoge. Hubmaier hat die jüdische Synagoge niederbrennen lassen, hat die Juden vertrieben aus Regensburg, hat stattdessen diese Kapelle zur schönen Maria errichten lassen und dann hat dort eine Wallfahrerei eingesetzt. Menschen kamen gepilgert aus allen Ländern, man kann das nachlesen. Das hat unter anderem die Finanzen auch nach vorne gebracht, diese Wallfahrten. Das ist Hubmaier zur damaligen Zeit, ein Katholik, der über Leichen geht. Und hier ist ein Buch von ihm aus dieser Zeit. In diesem Büchlein sind begriffen die wunderbarlichen Zeichen geschehen zu Regensburg, zu der schönen Maria, der Mutter Gottes. Dort beschreibt Hubmaier selbst, was sich angeblich an Wundern an dieser Pilgerstätte zugetragen haben soll. Noch ist er ein lupenreiner Erzkatholik zu der Zeit. Am Ende kann man in Wien diese Gedenktafel lesen. Wenn man in Wien ist, an einem bestimmten Ort, dort steht Dr. Balthasar Hubmaier am 10. März 1528 vor dem Stubentor als Täufer verbrannt. Begründer des religiösen Toleranzgedankens. Zitat, Christus ist nicht gekommen, dass er metzge, morde und brenne, aus seiner Schrift von Ketzern und ihren Verbrennen. Die Christen der Stadt Wien haben irgendwann diese Gedenktafel schreiben und dort anbringen lassen. Jetzt bleiben wir nochmal hier bei Hubmaier ganz kurz. Wie kam es zu diesem Wandel? Hubmaier war römisch-katholischer Priester. Und dann beginnt Hubmaier irgendwann das Neue Testament zu lesen. Was er bis dahin gar nicht sehr intensiv gemacht hat, ist interessant. römisch-katholische Priester mussten nicht die Bibel lesen. Menno Simons zum Beispiel, den wir morgen Abend kurz erwähnen werden, Menno Simons beschreibt in seiner Autobiografie, als er dann schließlich zum lebendigen Glauben kam, dann hat er erstmals die Bibel gesucht und darin gelesen. Denn bis dahin hat er nur Schriften der Kirchenväter gelesen. Das war alles, was er für seine Priesterausbildung brauchte. Die Schriften der Kirchenväter und die lateinischen Texte, um die Messe zelebrieren zu können. Bibel lesen war überhaupt nicht dran. Und ähnlich war es bei Hubmaier. Nun beginnt er mit der Lehre meiner Kirche, kann ich das nicht in Übereinstimmung bringen. Und er ist konsequent. Er ist sehr konsequent. Er beginnt sofort, Dinge umzustellen. Er beginnt anders zu predigen. Er beginnt Schriften zu schreiben. 1522 kommt dann ganz schnell in Kontakt, er lebt in der Schweiz, mit Huldrych Zwingli. Er trifft sich mit Zwingli, hat persönlichen Kontakt mit Zwingli. Ihr erinnert euch vorhin diese Zürcher Disputationen. Bei der ersten oder zweiten Zürcher Disputation ist Balthasar Hubmaier mit dabei. Er sitzt mit Zwingli und den Teufeln in dieser Disputation. Und noch ist er auf der Seite Zwinglis. Aber ganz, ganz schnell, nach mehrmaligem Lesen des Neuen Testamentes, sagt er, die Täufer haben recht. Und er beginnt sofort wieder eine Schrift über die Taufe zu schreiben, in der er die Säuglingstaufe ablehnt und die Glaubenstaufe verteidigt. Und das ist zu viel für Zwingli und die anderen. Jetzt wird Hubmaier aufgefordert zu widerrufen. Noch ist er römisch-katholischer Priester. Jetzt ist er reformiert. Und Hubmaier sagt, okay, ich bin bereit zu widerrufen. Es wird ein Termin festgesetzt im Frauenmünster in Zürich, eine der Kirchen, die man vom Großmünster aus, kann man sie fast sehen. Dort wird ein Gottesdienst einberufen und in dieser Versammlung, heißt es, wird Balthasar Hubmaier seine Lehre widerrufen. Und Hubmaier kommt und er sagt, ich kann nicht widerrufen. Ich muss bei dieser Lehre bleiben. Das erzeugt sehr viel Unmut. Daraufhin wird er irgendwann verhaftet und gefoltert. In Zürich. Mit Wissen und Wollen von Huldrych Zwingli. Hubmaier wird gefoltert, wird auf das Rad gespannt. Und unter der Pein ist er bereit zu widerrufen. Und er unterschreibt ein Geständnis, dass er seine täuferischen Glaubensüberzeugungen widerruft. Und das hat dazu geführt, dass fortan Hubmaier bei den Mennoniten nie in einem guten Licht gesehen wurde, denn er hat widerrufen. Er war nicht lupenrein für sie. Das hat auch dazu geführt, dass Hubmaier selbst gewaltig gelitten hat darunter. Einige Chronisten schreiben, dass Hubmaier nach diesem Widerruf als Mensch deutlich demütiger war. Er war deutlich demütiger. Vorher war er teilweise sehr arrogant. Er war nun der Doktor. Und ja, es kommt dazu, dass Hubmaier sich den Täufern anschließt. Er wird nochmal getauft. Er ist dann wieder Täufer. Er wirkt dann den Waldshut. Viele Menschen treten zu den Täufern über. Schließlich wird Hubmaier, da er in römisch-katholischem Gebiet ist, wieder gefangen genommen. Ihm wird der Prozess gemacht. Und dann wird er eben in Wien vor dem Stubentor verbrannt. Als Täufer. Und auch seine Ehefrau wird wenig später hingerichtet. Diesmal hat er nicht widerrufen. Diesmal bleibt er seiner Überzeugung treu. Damit es nicht so scheint, als wollte ich jetzt hier nur ein Loblied auf die Täufer singen, ja, wir wissen, dass auch wir als Christen Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und keiner von uns ist vollkommen. Der beste Freikirchler ist nicht vollkommen. Es gab nur einen Menschen, der über diese Erde ging, der vollkommen war. Und das ist Jesus Christus. Ich will nur zwei Schlaglichter werfen auf Ereignisse von den Täufern, die in der Literatur dann teilweise sehr betont werden. Das gab es aber auch. Das sollte man wenigstens erwähnen. Appenzell liegt in der Schweiz, in der Nähe von St. Gallen. Und in Appenzell gab es eine Gruppe von Täufern, die dort als Täufer gelebt haben und die irgendwann sehr, sehr abgeirrt sind. Ein alter Chronist aus ihrer Zeit, der sie selbst kannte, berichtet Folgendes von dieser Gruppe in Appenzell, von diesen Täufern. Nun beginnen sich die Täufer in sinnloser Weise auf den Bibelbuchstaben zu steifen. Noch harmlos nimmt sich das kindische Gebaren aus, womit sie das biblische Wort wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder erfüllen wollen. Also jetzt sind einige gekommen, die sagen, wir müssen nur die Bibel und die Bibel ganz wörtlich werden. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, was machen sie? Wie kleine Kinder setzten sie sich nackt zur Erde. Sie ließen sich strafen wie Kinder. Sie spielten mit Äpfeln und zogen Tannenzapfen an Bindfäden auf dem Boden nach. Sie tun einfach, was die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Man kann solchen Missbrauch mit dem Wort Gottes treiben. Weil es dann heißt, wenn dich ein Glied ärgert und so weiter, schnitten Frauen sich die Haare ab, die ihnen zur Hoffart Anlass gaben. Oder nach neutestamentlichen Briefstellen grüßte man die Heiden nicht. Natürlich schlug dieses verkehrte Bibellesen schließlich in volle Verkehrtheit um, weil es hieß, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig, zerrissen und verbrannten etliche die Bibel, lachten und schrien, wehe, wehe euch Schriftgelehrten. Dann zeigten sie mit dem Finger auf ihre Brust, rufend, hier, hier wohnt Christus. Dass sich diese Wahnsinnigen gelegentlich auch gar noch für Gott und Christus aufgaben, kann nicht wundern. Es gab Verzückungen, ekstatische Worte kamen dazu und manches andere, was ich hier gar nicht alles weiter vorlesen will, es kam zu einer Enthauptung zwischen zwei Brüdern. Einer stellte sich vor die Versammlung mit einem Schwert und sagte, wenn Gott das nicht will, wird er das Schwert anhalten. Und im nächsten Moment war der andere seinen Kopf los. Auch das gab es. Und das passiert. Gestern Abend sprachen wir hier nach dem Gottesdienst mit Fabian und so, wenn man meint, die Vernunft völlig ausschalten zu müssen und auf eine sonderbare Art von Geist zu setzen, das kann ganz in die Irre führen. Das ist ein Beispiel für solche Entgleisungen. In Appenzell gab es eine solche Gruppe. Ein weiteres Beispiel, was natürlich deutlich bekannter ist, ist das sogenannte Königreich oder Täuferreich zu Münster. Es gab einen, wie hieß Melchior mit Vornamen? Ist mir entfallen. Melchior Hoffmann, danke. Es gab einen Melchior Hoffmann, Melchior ist der Vorname. Melchior Hoffmann, der das Täufertum aus Süddeutschland in den Norden gebracht hat. Er ist von Süddeutschland, er war Täufer, ist in den Norden, hat überall gepredigt, hat das Täufertum in den Norden gebracht. So kommt es schließlich auch zu Menno Simons, von dem wir morgen Abend hören wollen. Melchior Hoffmann war teilweise sehr gesund unterwegs, vor allem hat er unter Einsatz seines Lebens aller Kraft gepredigt. Er ist bis in den Norden, bis nach Dänemark und so gezogen. Das Problem war, dass Melchior Hoffmann am Ende sehr, sehr eschatologisch unterwegs war. Er hat sehr die Endzeitlehre in den Mittelpunkt gestellt. Und das hat andere angesteckt. Andere haben sich der angesteckt, aber die waren nicht so ausgeglichen wie Melchior, sondern sie sind Extremen verfallen. Und dann gab es da einen Mann, der Apostel ausgesandt hat. Und so kamen sie schließlich bis zu dieser Stadt Münster in Westfalen. Und in Münster in Westfalen sagten diese Männer und Frauen, ich kürze das natürlich extrem ab, vorher war die Stadt evangelisch geworden, zur Reformation übergetreten. Und dann kommen einige und sagen, jetzt müssen wir ernst machen. Das Reich Gottes steht unmittelbar vor der Tür. Und, erinnert euch, gestern Augustinus, Matthäus, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Am Ende werden die Bösen ausgerottet. Sie sagten, das ist jetzt dran. Es sind Menschen umgebracht worden in dieser Stadt Münster. Dann hat einer sich zum König von Münster erklärt. Und alle mussten das tun, was er sagt. Und das Problem war, alle haben getan, was er sagt. Keiner hat mehr aufbegehrt. Wenn ein Mann beginnt zu regieren, dann kann es gefährlich werden. Er hatte mehrere Frauen, er durfte mehrere Frauen haben, er hatte Gesetze erlassen, so wie sie ihm gefallen haben. Es herrschten unträgliche Zustände in dieser Stadt in Münster, bis schließlich die katholische Armee des Bischofs die Stadt umstellt hat. Das sieht man hier auf diesem zeitgenössischen Bild, ja, dass also die Truppen des Bischofs hier die Stadt umstellen und dann irgendwann haben die Truppen es geschafft, in die Stadt hineinzukommen, die Stadt erobert. Die drei Anführer wurden gefangen genommen und wurden auf grausame Weise wiederum gefoltert und ums Leben gebracht. Und das ist das, was davon übrig ist, was man heute noch besichtigen kann. Wenn man also in Münster zur Lamberti-Kirche geht, dann hängen an dem Turm der Lamberti-Kirche noch heute diese drei Käfige. Und in diesen drei Käfigen, es sind wohl nicht mehr die Originalkäfige, In diesen drei Käfigen wurden die Leichname der drei Anführer des Täuferreichs von Münster zur Schau gestellt, nachdem er sie umgebracht hatte. Und das hat weite Wellen gezogen. Also mir sind einige Male Leute begegnet, die von Christus keine Ahnung haben. Aber als ich ihnen sagte, dass ich Mennonit und Freikircher bin, dann sagt mir jemand, ah, das waren doch die in Münster. Das wussten sie. Das hatten sie irgendwo mitbekommen. Das ist ein völliges Zerrbild. Aber auch das ist passiert. Muss man eben auch erwähnen, dass es sowas gab. Am Schluss noch eine Definition, wer sind Täufer? Ja? Ein Forscher hat diese ultra-kurz- und knapp-Definition aufgestellt und ich finde sie richtig gut. Er sagt, es sind nur diejenigen Täufer, die die Gläubigentaufe übten oder selber eine solche Taufe empfangen hatten. Das ist eine Definition, mit der ich in weiten Teilen arbeite. Und wenn ich das zur Definition mache, dann ist Balthasar Hubmaier unbedingt zu den Täufern zu rechnen. Denn er selbst hat die Glaubenstaufe empfangen, er war wieder getauft und er hat auch andere getauft. Also ihn aus den Täufern rauszunehmen, dann ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Damit werden wir morgen Abend beginnen. Wir werden weitergehen bis zur Menno Simons und vielleicht noch ein bisschen weiter. Also es ging mir darum zu zeigen, dass die Bibel ausschlaggebend war. Und das haben wir gesehen bei all diesen Anführern. Konrad Grebel, Felix Manz, Balthasar Hubmaier. Als sie begannen, die Bibel intensiv zu lesen und dann sind manche von ihnen erstmal zum Glauben gelangt und dann hat sich ihre Nachfolge völlig verwandelt und ihre Lehre völlig verwandelt.